Die Systemparteien bröckeln, die Nervosität ihrer Funktionäre steigt. Vor allem die SPD von Lars Klingbeil schlägt nun wild um sich und will jetzt sogar ein Parlament einfach ausschalten. In Dresden beginnt der nächste Mammutprozess gegen die Hammerbande. In dieser Sendung schauen Sie der Antifa direkt in die Augen. Die Regierungskrise in Brandenburg spitzt sich zu. Nun sagt ein erster Spitzenpolitiker, was wir jetzt erleben, ist die böse Frucht des Wählerverrats. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Sie haben sich den Staat zur Beute gemacht. Mit diesem Satz beschrieb der Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim einst die politische Realität in Deutschland. Jahrzehntelang funktionierte dieses System aus Parteienfilz, Postenwirtschaft und geschlossenen Netzwerken. Doch jetzt bröckelt es, rasant. In den Zentralen der Systemparteien, vor allem SPD und CDU, macht sich Nervosität breit. Einige Beobachter erwarten sogar Auflösungserscheinungen. Der Parteienstaat wankt, und zwar von unten nach oben. In den Kommunen ist die Erosion längst Realität. Von hier aus nehmen wir sie heute mit, durch eine Reihe von Ereignissen, die eines zeigen. Die alte Ordnung hält nicht mehr. Unser Schwerpunkt in den Nachrichten auf 1. Die Erosion der Parteien beginnt nicht im Bundestag oder den Landtagen. Dort halten Berufspolitiker und bezahlte Funktionäre das System am Laufen. Anders in Landkreisen und Kommunen, etwa in Velten bei Berlin. Vor einem Monat gab es Zweifel am Ergebnis der Bürgermeisterwahl. Auf 1 berichtete. Jetzt ist die Lage eskaliert. Beobachter sprechen von einem Putschversuch der SPD-geführten Verwaltung gegen die gewählten Stadtverordneten. Der Grund? Das Stadtparlament hatte die Wahlleiterin abgewählt und eine erneute Prüfung beschlossen. Doch SPD-Bürgermeisterin Ines Hübner erklärte den Beschluss kurzerhand für ungültig, machte ihn also rückgängig. Kritiker sprechen von einer kalten Entmachtung der Volksvertreter und einem klaren Rechtsverstoß, sagt Stadtverordneter Robert Keterhohn.
Sie hat alle Beschlüsse beanstandet für die Besetzabberufung der bisherigen Wahlleitung und Neuwahl oder Neuberufung neuer Wahlleiter. Hat sie keine Begründung genannt. Es gibt auch keine rechtlich tragfähige Begründung, denn das ist originäre Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung. Da kann es also keine Begründung geben. Das heißt, das kann nicht Bestand haben.
Nun soll die Kommunalaufsicht des Landkreises Oberhavel klären, wie es weitergeht. Sie untersteht dem SPD-Landrat Alexander Tönnies. Und selbst der abgesetzte Wahlausschuss könnte parteipolitisch dominiert gewesen sein. Keterhohn sagt, dass die Parteizugehörigkeit der Mitglieder den Stadtverordneten offenbar bewusst verschwiegen wurde.
Als die Fragen gestellt wurden, schaltet an, bei der Vorstellung der Mitglieder, als die benannt worden sind, wir haben gefragt und die Bürgermeisterin, Frau Hübner damals, schaltete sich sofort ein und rief laut dazwischen, diese Frage brauchen Sie nicht beantworten. Und dann wurde sie auch nicht beantwortet.
Die Volksvertreter versuchten einen Neuanfang und wählten die parteilose Bürgerin Gabriele Schade zur neuen Leiterin des Wahlausschusses. Schade glaubt, der Putsch von Velten begann, als der alte Wahlausschuss eine Überprüfung des Wahlergebnisses verweigerte. Und das vielleicht aus gutem Grund.
Meine Vermutung ist, da gibt's was zu verbergen. Dann hätten sie nichts zu verbergen, hätte doch schon längst Einblick genommen werden können in die Unterlagen. Dann hätte doch die Wahlleiterin Frau Schmeck dem Ganzen stattgeben können, um die Zweifel auszuräumen, von Anbeginn an. Dann hätten wir uns das alles sparen können.
Auf 1 wollte Bürgermeisterin Hübner mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Die SPD-Politikerin lehnte ab und verließ das Gebäude durch die Hintertür. Die SPD und die Berliner Regierung. Über Jahrzehnte war beides weitgehend deckungsgleich. Die Sozialdemokraten stellten legendäre Bürgermeister wie Ernst Reuter oder Willy Brandt. Doch nun, weniger als ein Jahr vor der nächsten Wahl, kündigt sich für die Partei eine Katastrophe an. Eine aktuelle Umfrage sieht die Sozialdemokraten bei nur noch 13%. Sie wären damit die kleinste Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die Reaktionen sind panisch. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hickel, wurde de facto aus dem Amt gedrängt. Er galt als einer der wenigen pragmatischen Politiker der SPD. Nun gab er auch den Landesvorsitz auf. gemeinsam mit Co-Chefin Nicola Böcker-Giannini. Beide wurden auf dem letzten Parteitag gedemütigt. Neuer Spitzenkandidat ist Steffen Krach, ein Importer aus Hannover, offenbar ohne Hausmacht. Beobachter vermuten, die Funktionäre des starken linken Flügels wollen einen radikalen Kurswechsel und Krach dient nur als Fassade. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens meint dazu, wir erleben die letzten Monate der Staatspartei SPD. Übrig bleiben wird eine politische Sekte. Während die großen Parteien abstürzen, gewinnen andere, und zwar nicht die, die man erwartet. Die Krise der etablierten Parteien zeigt sich besonders deutlich auf kommunaler Ebene. Oft fehlen Kandidaten oder gewonnene Mandate bleiben unbesetzt. Zuletzt verloren die Parteien jedoch auch zunehmend Bürgermeisterwahlen in Großstädten, etwa in Potsdam. Dort setzte sich im Oktober die parteilose Nuša Aubel mit 72% der Stimmen durch. In Halle an der Saale gewann im Frühjahr Alexander Vogt das Rathaus. Auch er hat kein Parteibuch. Für überregionale Schlagzeilen sorgte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Auch nach seinem Austritt bei den Grünen konnte er sein Amt verteidigen. Doch woran liegt das? Vielleicht an einem wachsenden Misstrauen gegen Parteien an sich? Ja, meint Frank Vettel. Er war parteiloser Bürgermeisterkandidat in Bad Freienwalde.
Leider befürchte ich das auch so. Das ist schon dramatisch. Und wenn ich, egal mit wem ich spreche, die etablierten Parteien schneiden alle schlecht ab. Immer schlechter. Und die Tendenz ist sehr eindeutig. Und ich glaube, die etablierten Parteien verstehen die Signale noch nicht.
Doch nicht nur die Altparteien kämpfen ums politische Überleben. Selbst neue Bewegungen geraten jetzt unter Druck und müssen sich entscheiden, wohin sie wollen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht existiert kaum 2 Jahre, doch nun bricht ein offener Machtkampf aus. Hintergrund ist die zentrale Frage, soll sich das BSW für Kooperationen mit der AfD öffnen? Der stellvertretende Fraktionschef in Brandenburg, Christian Dorst, musste am Wochenende zurücktreten und droht nun sogar mit seinem Parteiaustritt. Er hatte öffentlich den sachsen-anhaltischen AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund verteidigt. Parteigründerin Sarah Wagenknecht hält zwar offiziell Abstand zur AfD, räumte aber im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ein. Viele unserer Wähler schwanken zwischen der AfD und uns. Ein Eingeständnis, das zeigt, unter welchem Druck das Bündnis steht und welche Erwartungen viele seiner Anhänger tatsächlich haben. Vor allem in Brandenburg könnte sich in diesen Tagen das Schicksal des BSW entscheiden. Mehr zum Thema sehen Sie im Interview des Tages. Gleich in den Nachrichten auf 1. Mehr als eine Woche nachdem auf 1 ausführlich über politisches Debanking gegen die AfD berichtet hat, musste nun sogar die ARD nachziehen. Am Montagnachmittag veröffentlichte Tagesschau-Autor Kilian Pfeffer einen Artikel. Er legte erstmals offen, dass Banken wohl gezielt Konten der Opposition kündigen. Nach mehreren Presseanfragen der ARD musste Pfeffer einräumen. Den Antworten nach könnten die Darstellungen stimmen. Selbst die AfD-Gesetzesinitiative gegen Debanking findet Erwähnung, allerdings ebenfalls mit über einer Woche Verspätung. Noch erstaunlicher ist ein zweites Eingeständnis des Tagesschau-Autors. Wörtlich schreibt er, verboten ist die AfD nicht. Als zugelassene Partei ist sie verfassungsrechtlich geschützt. Für viele Beobachter ist der Tonfall der ARD bemerkenswert sachlich, fast schon defensiv. Einige Kritiker vermuten daher, dass die öffentlich-rechtlichen Medien einem noch größeren Skandal zuvorkommen wollen. Wer die Nachrichten von auf 1 verfolgt hat, dem sind alle Informationen dazu bereits seit 1 bis 2 Wochen bekannt. Und das, obwohl uns kein unerschöpfliches Budget aus Zwangsgebühren zur Verfügung steht. Mit auf 1 sind Sie eben besser informiert. Den GEZ-Medien bleiben nur noch Rückzugsgefechte. Helfen Sie mit, dass der unabhängige Journalismus von auf 1 noch länger bestehen kann. Mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Klingt absurd, ist aber Realität. In Österreich soll künftig direkt nach der Geburt entschieden werden, ob das Kind angeblich queer ist. Grundlage ist der neue Eltern-Kind-Pass, der neben männlich und weiblich nur noch inter und divers vorsieht. Nach welchen Kriterien das beurteilt werden soll, bleibt völlig offen. Ein Neugeborenes kann schließlich nicht erklären, als welches Geschlecht es sich definiert. Ohne Kristallkugel bleibt eigentlich nur die Biologie. Doch genau die wollen linke Ideologen seit Jahren aus dem Weg räumen. Und auch in Polen spitzt sich der Genderstreit zu. Der Europäische Gerichtshof entschied nun, dass Warschau künftig im Ausland geschlossene Homo-Ehen anerkennen muss. Die polnische Regierung und die Wähler, die erst im Mai einen rechtskonservativen Präsidenten bestätigten, sehen das völlig anders. Beobachter rechnen deshalb mit einem harten Machtkampf zwischen Brüssel und Warschau. Der umstrittene Gesinnungsprozess gegen den früheren Chefredakteur des Magazins Aula, Dr. Martin Pfeiffer, wurde am Montag in Graz fortgesetzt. Und statt Entspannung gab es eine weitere Eskalation. Die Staatsanwaltschaft machte deutlich, sie hält an allen bisherigen Vorwürfen fest und die Anklage wird sogar noch ausgeweitet. Unter anderem wird Pfeiffer nun auch die Empfehlung des Buches »Wahre dein Antlitz« eines früheren FPÖ-Politikers vorgeworfen. Die Anklage behauptet, das Werk enthalte NS-Ideologie. Das Buch war jedoch weder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch zum Zeitpunkt der Anklage verboten. Es ist bis heute legal erhältlich. Genau dieser Widerspruch irritierte auch die Geschworenen. Auf die Frage, wie eine positive Besprechung eines legalen Werkes strafbar sein könne, reagierte die Staatsanwaltschaft mit einer bemerkenswerten Antwort. Wörtlich hieß es, sehen Sie sich ein bisschen als Pioniere. Für Beobachter ist das ein Alarmzeichen, denn die Aussage legt nahe, dass sich die Anklage weniger am geltenden Recht orientiert, sondern an politischer Weltanschauung. Auch in Sachsen hat heute ein Prozess begonnen, dort jedoch gegen Mitglieder der Antifa. Vor dem Oberlandesgericht Dresden muss sich Johann Guntermann verantworten, ein mutmaßliches Mitglied der berüchtigten Hammerbande. Und bereits der erste Prozesstag sorgte für einen Eklat. Denn Guntermann hatte sich die Buchstaben HB tätowieren lassen. Prozessbeobachter vermuten, das könnte für Hammerbande stehen und wäre damit ein offenes Bekenntnis zu jener Gruppe, die jahrelang Andersdenkende mit Hämmern angriff und teils schwer verletzte. Vor dem Gerichtsgebäude versammelten sich währenddessen Dutzende Sympathisanten aus der Antifa-Szene. Sie forderten die Freilassung Guntermanns und der 6 Mitangeklagten und erklärten gleichzeitig ihre Solidarität mit bereits verurteilten Antifa-Gewalttätern. Die sogenannte Hammerbande, in der Szene als Antifa Ost gefeiert, soll mehrere brutale Angriffe verübt haben, auch auf vollkommen Unbeteiligte. Zu den Opfern gehörte etwa eine Verkäuferin in Erfurt, die schwer verletzt wurde. Der Prozess ist umfangreich. Er soll nach aktuellem Stand mindestens bis zum Sommer kommenden Jahres laufen. In Sachsen wurden erstmals 3 Todesfälle nach einer Covid-Injektion offiziell anerkannt und die Hinterbliebenen entschädigt. 3 Männer im Alter von 44, 63 und 69 Jahren waren nach der Ommod-RNA-Spritze verstorben. Die Witwen und Kinder erhalten nun monatliche Zahlungen. Grundlage dafür ist die Einschätzung des Kommunalen Sozialverbands, der in Sachsen für Impfschäden zuständig ist. Dort genügt bereits die überwiegende Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs mit der Injektion. Auffällig, im Freistaat wurden bisher nur Todesfälle anerkannt. Insgesamt gingen 822 Anträge wegen möglicher Impfschäden ein, doch nur etwa 4% wurden entschädigt. Über 90 Klagen Betroffener sind weiterhin anhängig. Am morgigen Mittwoch wird in der Europäischen Union nun doch über die lückenlose Überwachung privater Kommunikation, die sogenannte Chat-Kontrolle, entschieden. Bereits jetzt gibt es Hinweise darauf, dass die umfassenden Überwachungspläne einfach durchgewunken werden sollen. So kommentierte etwa der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn sarkastisch auf X, dass die Chatkontrolle, die für 450 Millionen EU-Bürger, nicht die für Frau von der Leyen, ohne Diskussion abgenickt werden soll. Hintergrund ist der Widerstand aus mehreren EU-Staaten gegen die Chatkontrolle, darunter auch aus Deutschland. Beobachter vermuten, durch den nun geplanten Beschluss sollen die Kritiker stillschweigend übergangen werden. Wird der Prozess im Skandal-Missbrauchsfall Anna wieder aufgerollt? Die Hinweise darauf verdichten sich, denn nun meldet sich eine weitere Betroffene, ebenfalls ein Opfer der migrantischen Burschengänge aus Wien-Favoriten. Lilly berichtet, sie sei, genau wie Anna, bereits mit 12 Jahren missbraucht worden. Die Täter hätten sie eingeschüchtert, geschlagen und sogar mit Mord bedroht. Unter massivem Druck habe sie andere Mädchen auf Linie bringen müssen. So sei sie gezwungen worden, Anna in einem Schwimmbad zusammenzuschlagen. Lilly schildert auch, wie sie sah, dass Anna zitternd und weinend von den Tätern in einen verlassenen Raum gezerrt wurde. Die Angeklagten behaupteten später, wie im Fall Anna, das Mädchen habe sich älter ausgegeben und alles sei freiwillig gewesen. Im Fall Anna endete der Prozess mit einem kompletten Freispruch aller Täter. Doch nun prüft Annas Anwalt Sascha Flatz, ob das Verfahren neu aufgerollt werden kann, mit Lilly als entscheidender Zeugin. Und wir kommen zum Interview des Tages und damit noch einmal zur Krise der etablierten Parteien. Genauer zur Regierungskrise in Brandenburg. Dort könnte die Koalition aus SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht schon bald Vergangenheit sein. Doch was sind die Perspektiven, wenn sowohl AfD als auch BSW dann gemeinsam in der Opposition sitzen? Darüber sprach auf 1-Reporter Roy Grassmann mit dem Oppositionsführer Christoph Berndt.
Die Koalition in Brandenburg ist ja in der Krise. Erst traten 4 BSW-Abgeordnete aus der Partei aus, wenn auch nicht aus der Fraktion. Jetzt musste der stellvertretende Fraktionsvorsitzende allerdings auch gehen. Wie bewerten Sie als Oppositionsführer die Situation? Erlebt die Landesregierung noch das neue Jahr oder eher nicht?
Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch einen Monat so hingeht. Das BSW ist vollkommen gespalten, zerstritten. Erst treten 4 aus der Partei aus, fordern den Fraktionsvorstand zum Abtritt auf, dann bleiben sie drin. Jetzt kritisieren sie dann den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Christian Dorst, der immer noch die Fraktion irgendwie ein bisschen zusammengehalten hat. Jetzt wird der zum Rückzug gezwungen. Die sind verstritten. Und die Koalition ist am Ende. Die haben ja nur eine knappe Mehrheit. Einer der BSW-Abgeordneten hat ja von Anfang an nicht durchweg mit der Regierungskoalition gestimmt. Und so wie es jetzt aussieht, hat Woidke keine Mehrheit mehr. Und wenn er Verantwortung übernimmt fürs Land, dann kündigt er diese Koalition mit dem BSW auf. De facto gibt es die ja schon nicht mehr.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christian Dorst hatte ja den Spitzenkandidaten der AfD Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, verteidigt. Sehen Sie da so eine Art Wendepunkt bei einigen Mitgliedern des BSWs zur Haltung zur AfD?
Nicht unbedingt. Also es ist ja so, der Anlass dafür, dass dieses BSW, die BSW-Fraktion in Brandenburg auseinanderfällt, war die Zustimmung oder die Ablehnung der geänderten Rundfunkstaatsverträge. Aber die Ursache geht tiefer. Das BSW ist ja angetreten mit dem Wahlversprechen, die Politik in Deutschland zu ändern. Es ist gewählt worden von Menschen, die wollten, dass sich was ändert. Und dann hat das BSW in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg geholfen, dass CDU und SPD weitermachen können wie bisher. Und das setzt diese Abgeordneten einfach unter massiven Druck, weil die gegen ihre Programmatik und zum Teil auch gegen ihre Überzeugung stimmen müssen. Und das hält eben nicht jeder aus. Und das ist die Ursache dafür, dass die auseinanderfallen. Und deswegen wird das auch nicht mehr zusammengehen.
Im Falle eines Bruchs der Koalition würde es wahrscheinlich zu einem Regierungsbündnis von SPD und CDU kommen. Beide hätten zusammen genau die Hälfte der Mandate, jedenfalls dann, wenn das BSW nicht Abgeordnete an die SPD verlieren würde. Welche Perspektive sehen Sie für die Opposition, wenn diese aus AfD und BSW bestehen würde?
Ja, also erstmal, damit ist zu rechnen, dass es zu dieser SPD-CDU-Koalition kommt und die dann durch Überläufer eine Mehrheit erhält. Woidke ist überhaupt, das wollen wir mal in Erinnerung rufen, Woidke ist überhaupt nur nochmal im letzten Jahr zum Ministerpräsidenten gewählt worden, weil er Stimmen von der CDU bekam. Sonst wäre er jetzt gar nicht mehr Ministerpräsident. Also unter der Decke gibt es diese Kooperation schon lange und es muss halt jetzt offiziell gemacht werden. Und wenn dann eine verkleinerte BSW-Fraktion in der Opposition ist neben der AfD, ja, dann werden wir sehen, wir werden Oppositionsarbeit machen und ich erwarte, dass dann das BSW dem einen oder anderen Antrag der AfD auch zustimmt, wenn es vernünftig ist, wenn das BSW, das steht noch in den Sternen, wenn die ganze Zeit übersteht und wenn nicht auch der Rest des BSW vorher auseinanderfällt. Wir haben ja jetzt erlebt, wie sich Sarah Wagenknecht geäußert hat. Die hat also den Kopf von Christian Dorst gefordert. Wir haben gesehen, dass der Fraktionsvorsitzende des BSW sich jetzt de facto auch von Christian Dorst distanziert hat. Er sprach von einem folgerichtigen Schritt und hat seinen Rücktritt als stellvertretender Fraktionsvorsitzender nicht bedauert. Und da ist wirklich das steht in den Sternen, ob der Rest von BSW noch bis ins Jahr 2029 durchhalten wird. Das war nicht zu bezweifeln.
Ja, zuletzt sorgte ja die Corona-Enquete-Kommission in Brandenburg für Aufsehen. Sowohl die Sachverständigen als auch teilweise die Abgeordneten der übrigen Parteien waren deutlich kritischer gegenüber den Corona-Maßnahmen als früher. Ist das ein Indiz dafür, dass der politische Stimmungswechsel im Land in Parteien, die Parteien erreicht hat?
Naja, CDU und SPD nicht. Also erstmal ist es so, die haben schon auch in Brandenburg bei der Wahl 2024 keine eigene Mehrheit mehr gehabt. CDU und SPD hatten nur noch die Hälfte aller Stimmen, BSW und AfD die andere Hälfte. Und BSW und AfD sind in dem Sinne Parteien, die für Veränderung stehen und nicht für diese Corona-Maßnahmen. So, und natürlich bricht sich mehr und mehr die Wahrheit Bahn. Also wir wissen, wie dramatisch schädlich die Folgen dieser sogenannten Corona-Impfung sind. Und wir wissen, wie falsch diese Corona-PCR-Tests waren und deswegen, wie unbegründet die Corona-Maßnahmen waren, wie wenig medizinisch begründet. Also steigt der Druck, da jetzt auch das einzugestehen und einzugestehen, dass das wirklich auf Lug und Trug gebaut war. Dem Druck werden nicht alle in den Altparteien standhalten können, aber eine richtige Aufklärung, das muss man auch sagen, eine richtige Aufklärung einschließlich dann auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und einschließlich auch von Anklagen, die meiner Ansicht nach auch durchaus berechtigt sein können, die wird es erst geben, wenn wir andere Mehrheitsverhältnisse haben und wenn wir dann auch mit anderen Landesregierungen dafür sorgen können, dass die weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften dann wirklich den Willen haben, diese Corona-Zeit aufzuklären.
Ja, kommen wir nochmal abschließend zu einem anderen Thema. Der Ukraine-Friedensplan von Donald Trump wird ja gegenwärtig von den EU-Staaten regelrecht torpediert. Wahrscheinlich wird er auch scheitern. Die Brandenburger SPD spielte beim Verhältnis zu Russland allerdings immer eine gewisse Sonderrolle. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich hier teilweise anders geäußert als die Bundesregierung. Sollte Woidke sich in der aktuellen Situation öffentlich zu Wort melden? Und würden Sie ihn als Opposition bei einem Friedensappell auch unterstützen?
Das würden wir, aber es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass er das tun wird. Woidke ist ein Opportunist. Er hat alle Corona-Maßnahmen mitgetragen. Ich glaube, es gab kein Bundesland, was weniger Protokollnotizen bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen notiert hat als Brandenburg. Also er war wirklich ein Gefolgsmann, ein braver, ein vorbildlicher, strebsamer Gefolgsmann von Angela Merkel. Und seit 2022 habe ich nicht wahrgenommen, dass er da irgendwie mäßigend gewirkt hätte, auch im Landtag bei seinen Äußerungen. War immer davon, vom russischen Angriffskrieg die Rede. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass er wirklich ernsthaft seine Stimme gegen die Sanktionen erhoben hat, die uns ja so sehr schaden, zum Beispiel dieser Boykott von russischem Öl, was die Existenz des PCK in Schwedt in Frage stellt. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass er da wirklich Position ergriffen hätte für Mäßigung, für Frieden, und ich erwarte auch nicht, dass er das künftig tun wird.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.